besonders.
Noch ein Sohn von dir.
Ist auch mein Sohn, ja. Genau. Ich darf dich noch segnen, ne?
Ja.
Danke, Jesus, dass du Gutes vorhast heute Morgen für uns und dass du auch Marten dadurch segnen möchtest, durch das, was er selber sagt. Danke, Herr, danke, dass dein Heiliger Geist mit ihm ist. Danke, Herr, dass du uns heute Morgen begegnen wirst. So bitte ich dich, ja, fülle Marten einfach mit deiner Kraft und mit deiner Weisheit. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Dankeschön.
Ist prima. Ich denke, ich muss auch nicht zu viel bewegen. Ja, aber ich fühle mich nicht so fit heute. Also wahrscheinlich werde ich ein bisschen weniger bewegen. Guten Morgen alle zusammen.
Guten Morgen.
Wer von euch war schon mal in so einer mehr traditionellen Kirche? Evangelisch, katholisch oder sowas? Guck mal. Ihr kennt doch, dass sie eine Liturgie haben. So gesehen haben wir das auch. Wir nennen das nur nicht so. Und was ich eigentlich ziemlich cool finde, ich wusste das nie, aber am Anfang von dem Dienst, dann in Holland habe ich das mehr bei der reformierten Kirche mitgemacht, nachdem dann der Älteste das übergibt an den Predikanten, also an den Prediger, dann kommt der Prediger und dann fängt er an mit einem Votum. Schon mal davon gehört, von dem Votum? Okay, das ist eigentlich ein bisschen dieses, unsere Hilfe und unsere Zuversicht in den Namen des Herrn. Zum Beispiel das, dann fangen die da mit dem Dienst an. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass so ein Prediger das gesagt hat. Und mittlerweile ja, machen die das halt alles einfach mal so. Aber wenn man weiß, woher kommt das, ist das eigentlich echt cool. Kennt ihr Asterix und Obelix? Ja, hört sich jetzt ein bisschen random an, aber wenn ihr das kennt, dann da sind auch ab und zu sind die dann bei den Gladiatoren, dann stehen die Gladiatoren da und sagen so Ave, Ave, Caesar und so weiter vor ihrem Kampf. Und eigentlich ist das genau das gleiche wie das Votum, was sie machen. Die Gladiatoren, die sagen bei ihrem Ave, Ave, Caesar, dass so wie die kämpfen, das widmen die Caesar. Das ist eigentlich sowas wie eine Zuwendung oder eine Widmung an Caesar, weißt du, wir geben alles für Caesar. Und eigentlich ist das genau das Gleiche, wie die ihre Dienste anfangen. Das ist eigentlich die Idee hinter diesem Votum, dass du als allererstes von dem Dienst, so gesehen, wenn du, nachdem die ganzen Announcements waren und so weiter, dass du dich an Gott zuwendest. Und ich hatte so eigentlich die Idee, lassen wir das heute mal einfach eben machen und vielleicht einfach eben kurz einen Moment nehmen, einfach persönlich für dich. Du musst nicht unbedingt was aussprechen, aber eben einen Moment nehmen und zu sagen, hey Gott, hier bin ich. Und ich bin echt für dich hier heute und ich will auch sehr gerne etwas empfangen, aber ich will mich auch vor allem geben. Ich will mich heute echt an dich geben. Ja. Ja, Herr, und wir danken dir, Herr, dass wir uns immer wieder an dich geben dürfen, Herr. Dass du uns immer mit offenen Armen empfängst, Herr. Wenn wir denken an die Geschichte von dem verlorenen Sohn, Herr. Herr, wir sind nie zu weit weg. Wir haben nie zu schlimme Dinge gemacht, Herr. Wir dürfen immer zurückkommen, Herr. Und wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir dafür, dass deine Gnade endlos ist, Herr. Unendlich groß, Herr. Und danke, dass wir auch heute wieder uns einfach an dich geben dürfen, Herr, und einfach sagen dürfen, Herr, hier ist unser Leben, denn wir vertrauen dir und wir glauben, dass du das Beste bist, Herr, dass du gut bist, Herr, dass du gute Wege für unser Leben hast, Herr. Danke für deine Liebe, Herr, in Jesu Namen. Amen. Let's skip that. Worüber wir heute ein bisschen, ich hatte die Idee, dass Gott darüber sprechen möchte, ist, wir alle sind jetzt nicht kleine Kinder mehr. Ich sehe hier wenigstens ein kleines Kind. Aber für den Rest von uns, weißt du, wir sind ein bisschen durchs Leben gelaufen Und es macht nicht aus, ob du Christ bist oder ob du nicht Christ bist. Das Leben ist nicht immer eine gerade Linie, aber das Leben geht eigentlich immer so mit auf und ab. Und auf der einen Seite denkt man sich häufig, vor allem wenn man in den niedrigen Momenten ist, von warum muss das so sein? Und gleichzeitig wäre das Leben natürlich auch mega langweilig, wenn das nicht so wäre. Aber das heißt eigentlich auch, dass, wie sagt man das, Umstände, Schwierigkeiten, dass Dinge manchmal nicht so laufen, wie man es erwartet hat, Frust und Enttäuschung und all diese Dinge, gleichzeitig natürlich auch, fröhlich sein, dass man sich über Dinge freut, all das gehört zum Leben. Das ist, das ist auch bei uns Christen so, auch mit unserem Wandel von Gott, das ist genau das Gleiche. Und ich denke eigentlich, das Interessante ist, wenn wir darüber nachdenken, vor allem mit den bisschen mehr mit den Tälern, wie gehen wir damit um? Und ich hatte die Idee, dass Gott darüber heute sprechen möchte. Ich habe das eine Bibelstelle aus Jesaja 22, das sind die Verse 9 bis 14. Und ihr wisst vielleicht noch, ich war letztes Jahr, ja Ende letzten Jahres war ich hier, da hatte ich mein Haar abgeschoren. Das war aufgrund von dieser Bibelstelle. Also wir lesen die jetzt einfach mal zusammen und dann, denke ich, ergibt sich das auch für euch. Aber da kann man eigentlich sehr gut drin sehen, hey, wie gehen die Leute, wie gehen wir mit Umständen, mit Situationen um, die vielleicht nicht so laufen, wie wir es geplant haben. Und was sagt eigentlich Gott, wie wir damit umgehen sollen? Ich lese ab Vers 9. Ihr habt hier die Hoffnung für alle, das ist sehr gut. Ich habe die Elberfelder. Ihr werdet sehen, dass da ein bisschen Unterschiede drin sind, aber das ist gut, dann liest man beide. Und gut für den Kontext, das ist der Prophet Jesaja und der kriegt Worte von Gott und Gott spricht eigentlich über das Volk von Israel, eigentlich jetzt Jerusalem, also Juda. Und die haben die ganze Zeit nicht gehört und eigentlich in Juda und Jerusalem geht es schlechter, schlechter und schlechter. Und in diesem Kontext wird jetzt gesprochen. Aber du blickst an jenem Tage nach den Waffen des Waldhauses und ihr seht die Risse der Stadt Davids, dass sie zahlreich sind und ihr sammelt das Wasser des unteren Teiches. Auch zählt ihr die Häuser von Jerusalem und brecht die Häuser ab, um die Mauer unzugänglich zu machen. Und ihr macht ein Sammelbecken zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches. Aber ihr blickt nicht auf den, der es getan hat und seht den nicht an, der es lange vorher gebildet hat. Und an jenem Tag ruft der Herr der Herrscharen, zum Weinen und zur Wehklage auf, zum Kahlscheren und zum Ungürten von Sacktuch. Aber siehe, Wonne und Freude, Rinder töten und Schafe schlachten, Fleisch essen und Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Aber der Herr der Herrscharen hat sich meinen Ohren offenbart. Wenn euch diese Schuld vergeben wird, bis ihr sterbt, spricht der Herr der Herrscharen. Und da kommen wir noch gleich drüber, denn die Hoffnung für alle, die hatten eigentlich, ist witzig, denn eigentlich ist es mehr eine allgemeine Übersetzung, aber die hatten eine ziemlich radikale Botschaft am Ende. Ich werde das dir nie vergeben. Kommen wir gleich noch hin. Erst gehen wir einmal dahin gucken, weil wir sehen in dieser Botschaft, hey, den Leuten in Jerusalem, denen geht es nicht mega gut. Wenn ich das in den historischen Kontext richtig erinnere, dann werden die eigentlich belagert, überall kommen Feinde drumherum. Wahrscheinlich sind die noch nicht im Krieg, aber sehr wahrscheinlich sind rundherum in den Ländereien überall die Feinde bereits eingedrungen. Und dann sieht man, dass die Schutzmaßnahmen nehmen, dass die machen das mit den die Mauer ausbauen, die sammeln das Wasser bereits, falls eine Belagerung kommt, dass sie Wasser haben. Sie bereiten sich vor. Und ein ganz großes Ding ist, sie haben sich praktisch vorbereitet und dann haben die eigentlich ein bisschen so von wegen, okay, wir haben jetzt alles gemacht und dann feiern die. Dann essen die Fleisch, das war früher natürlich nicht, dass du täglich einfach jeden Tag Fleisch isst, das ist natürlich mehr was Besonderes, aber die schlachten ihre Rinder, die schlachten ihre Schafe, die essen, trinken und die feiern. Das ist wie die mit dieser Situation, die nicht so mega gut umgeht, nicht mega gut aussieht, eigentlich umgehen. Und was sagt Gott dazu? Steht in Vers 12. Der Herr ruft. Er ruft auf zum Weinen und zur Wehklage, zum Kahlscheren und zum Umgürten von Sacktuch. Und eigentlich all diese Dinge in der früheren Zeit im Kontext, Sacktuch, Wehklagen, Kahlschein, das sind alles Zeichen, äußerliche Zeichen, dass du, man könnte sagen, beinahe von Bekehrung, dass es nicht gut geht, dass du dich erniedrigst und dass du eigentlich zu Gott sagst, Gott, wir brauchen dich, wir brauchen Hilfe. Du machst dich völlig klein, du ziehst dir ein Sacktuch an, das ist wahrscheinlich die schlechteste Kleidung, die du finden kannst. Dein Haar rasierst du ab und das war früher echt ein großes Ding, denn umso länger dein Haar, umso besser. Ne? Das war ein großes Ansehen. Du rasierst selbst dein Haar ab. Wahrscheinlich mit dem Kahlschein meinen die auch noch den Bart, das ist auch noch was ganz Großes. Du machst dich echt so klein möglich und du sagst Gott, hier sind wir sind hilflos, wir brauchen deine Hilfe. Das ist eigentlich, was Gott dir aufruft, um zu tun. Aber das machen die nicht. Und das Ding ist, es ist jetzt nicht einfach, dass es jetzt dass es auf einmal so passiert. Denn wir wissen, wenn wir die Propheten lesen, zu dem Zeitpunkt, dass Jesaja spricht, sind da schon so viele Propheten vorher gewesen, die zu Israel, das mittlerweile bereits weggeführt ist, und auch zu Juda, das jetzt diese Worte kriegt, so viel gesprochen haben, was Gott machen wird, wenn sie nicht zuhören. Und Vers 14, das hatte ich gerade bereits ein bisschen gesagt, genau, das ist, yes. In der Hoffnung vor allen steht, dass Gott sagt, diese Sünde wird euch nie vergeben, solange ihr lebt. In der Elberfelder steht das ein bisschen anders. Da steht, wenn euch diese Schuld vergeben wird, bis ihr sterbt, spricht der Herr. Finde ich ein bisschen undeutlich, das ist natürlich sehr deutlich, aber ich denke, dann ist auch eine Frage von Interpretation. Und das ist natürlich ein sehr heftiges Urteil, wenn Gott sagt, das wird euch nie vergeben. Und ich finde das eben wichtig, das zu nehmen, denn wenn wir hier weiter drüber gehen, das ist jetzt nicht unbedingt das Thema von dieser Predigt, aber ich denke, es ist sehr gut mitzunehmen, ja, das steht da, aber gleichzeitig wissen wir Geschichten wie von Jona, wo Gott auch sagt, er sagt es, ich werde Ninive vernichten, aber den Moment, dass sie sich alle umkehren, macht er es doch nicht. Und wir wissen auch von Esther, ich denke, Esther ist ein sehr gutes Beispiel, das, was Gott sagt, das stimmt. Das ist sehr gut vergleichbar mit dem König, der hat diesen Befehl gegeben, alle Juden dürfen getötet werden. Und er sagt, ich kann den Befehl nicht widerrufen. Aber weil Gott wirkt, weil die Leute anfangen zu beten und Gott um Hilfe fragen und Esther selbst auch noch Aktion unternimmt, wandelt Gott das um, dass die Juden sich verteidigen können. Das heißt, was erst gesprochen ist, wurde nicht aufgehoben, aber Gott wandelt es wohl um. Und ich denke auch genau mit diesen Dingen, weil wir werden das gleich ein bisschen auf uns selbst beziehen. Es ist nie zu spät, um sich umzudrehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn die Leute in Jerusalem sich nach dieser Botschaft bekehrt hätten, den Sack angezogen hätten, sich vor Gott klein gemacht hätten, ja, all das, was davor passiert wäre, hätte Konsequenzen, 100%. Aber ich glaube auch 100%, dass Gott alles in seiner Macht stehen würde, tun würde, um jetzt seinem Volk zu helfen, das sich vor ihm verniedrigt. Und das Thema eigentlich, was wir in dieser Bibelstelle sehen, wenn wir es haben darüber, hey, wie gehen wir mit schlechten Situationen um, ist, dass dieses, ich probiere praktisch das eben zu lösen und dann lasse ich es los, dann beschäftige ich mich nicht mehr damit, dieses ich lenke mich eigentlich ab. Das, in Englischen sagt man damit to cope with something. Probieren mit etwas umzugehen, probieren mit etwas fertig zu werden, probieren mit etwas klarzukommen. Und das ist sehr interessant, wenn man da das sieht. Man hat auch einfach weltlich gesehen, man hat da zwei Art und Weise, wie man das machen kann, auf einer guten Art und Weise und auf einer schlechten Art und Weise. Wenn du in eine Midlife-Crisis kommst und du denkst von wegen, wow, früher wollte ich all diese Dinge erreichen und jetzt bin ich Vater, ich habe Kinder, ich bin unflexibel, ich kann das alles nicht mehr und du fragst dich eigentlich ein bisschen ab, was mache ich mit meinem Leben? Na, dann hast du, eigentlich ist dann die Frage, wie gehst du damit um? Weil dass du diese Frage hast, dass du diese Gefühle hast und dass das passiert, das ist nicht die Frage, das ist so, das ist die Realität. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich denke, was wir dann auch hier in der Bibel sehen, die was nicht funktioniert, Art und Weise, ist probieren, uns in Dinge zu schmeißen, die uns davon ablenken, die uns helfen, nicht darüber nachzudenken. Ich könnte mir ja, ich wollte früher echt der große Boss sein, ich wollte eine eigene Firma haben. Ja, habe ich nicht und jetzt bin ich 45, ich habe Kinder und ich sitze auch immer im gleichen Job und ich sehe auch nicht echt, wie das in der Zukunft irgendwann mal verändert. Ja, um mich besser fühlen zu lassen, kaufe ich mir jetzt erstmal ein dickes Auto. Ja, das kann eine Art und Weise sein, wie du probierst, mit dieser Situation umzugehen. Oder ich fange einfach an, Alkohol zu trinken. Dann denke ich da sowieso nicht mehr dran, weißt du, das ist ein bisschen mehr die Hardcore-Variante. Aber du hast so viele mögliche Art und Weisen heutzutage mit Dingern, Fragen und Situationen, Frust und Enttäuschung in deinem Leben umzugehen, die so darauf ausgerichtet sind, dich eigentlich abzulenken. Abzulenken von dem echten Problem. Und ich denke, da sieht man auch hier, was eigentlich Gott dann anspricht, ist, Gott will das nicht. Gott will nicht, dass wir abgelenkt werden von den Dingen, die passieren. Gott will nicht, dass wir unsere Zuversicht suchen, in eben kurz etwas zu machen, in der Hoffnung, vielleicht bringt das was und dann machen wir nichts mehr damit und wir lenken uns nur noch ab, wir reden nicht mehr über das Problem, wir probieren es eigentlich irgendwo anders hinzustecken. Gott will mit uns echt durch diese Situation durchlaufen. Wenn wir darüber haben, von hey, wie können wir mit den Dingern umgehen, Gott will das zusammen mit uns machen. Und ich denke, das ist auch in dieser Bibelstelle, dass auch Gott sagt, hey, all diese Dinge, die ihr macht, toll, dass ihr das macht, aber warum geht ihr nicht zu dem Typen hin, der letztendlich derjenige ist, der das alles in der Hand hat? Das ist eigentlich die Botschaft von Gott an die Leute in Jerusalem. Warum geht ihr nicht zu dem Typen hin, der das in der Hand hat? Das bin ich. Nein, die probieren das oberflächlich zu lösen und dann zu vergessen. Das ist auch viel einfacher. Da muss man nicht das Problem bei der Hand packen, dass man seit Jahrhunderten nicht mehr auf Gott hört, dass man sein Leben verändern muss und dass man jetzt auf einmal etwas mit Gott machen müsste und nicht mehr sein eigenes Ding machen kann. Aber das Witzige ist, oder nicht witzig, aber das Interessante ist und Wichtige ist, und das wissen wir eigentlich auch alle, wenn man ein Problem hat oder eine Situation hat, wenn man eine Midlife-Crisis hat und nicht damit dealt, nicht damit umgeht, nicht damit probiert, auf einer guten Art und Weise klarzukommen, dann verlagerst du das eigentlich nur auf einen anderen Punkt, bis es knallt oder bis es schief geht oder bis du davon dann die Konsequenzen siehst. Denn eigentlich, wenn man etwas hat, macht nicht aus, wie groß es ist oder wie klein es ist. Wenn wir nicht probieren, damit umzugehen oder das zu verarbeiten, dann legen wir das auf so einen Berg. Und das geht eine Zeit lang gut, aber irgendwann geht das nicht mehr gut. Und das ist nicht gesund. Und die gesunde Art und Weise ist, denke ich, zu probieren, wenn wir diese Dinge mitmachen, und wir bleiben Mensch, wir werden das nicht perfekt machen, aber zu probieren, damit umzugehen, das zu verarbeiten, dass wir das nicht einfach wegstecken, aber dass wir eigentlich da durchlaufen können, dass wir weitergehen können. Ich habe das, wenn ich eigentlich sehr alltäglich sehe, ich bin nicht immer der mega soziale Mensch. Und wenn ich ganz viel unter Menschen bin, dann werde ich auch ein bisschen müde. Ich habe das auch manchmal dann mit meinen Kindern, dann bist du den ganzen Tag beschäftigt und alles in dir schreit eigentlich, boah, ich will einfach eben abschalten. Und weißt du, was heutzutage super praktisch ist? Du hast so ein Ding, hä? Dann bist du irgendwo, dann boah, einfach eben aufs Handy gucken, mit all den Dingen nicht mehr beschäftigt sein, einfach irgendwas machen, eben abschalten. Und weißt du, dieses Abschalten ist nicht das Problem, weil ja, das brauche ich, das weiß ich, da bin ich auch bewusst von, das ist auch gesund für mich, ich muss ab und zu abschalten. Aber die Art und Weise, wie ich abschalte, die ist ganz wichtig. Denn der Moment, dass ich sage, hey, ich gehe eben abschalten, ich gehe eben in eine andere Welt, ich lasse eben das alles los, ich gucke eben auf mein Handy, da bin ich abwesend. Ich bin nicht mehr da. Ganz viele Frauen kennen das bestimmt mit ihren Männern, wenn die auf dem Handy sind oder so, dann ja, muss nicht mit denen sprechen. Die sagen wohl ja, aber letztendlich hören die nichts. Du bist nicht echt da. Und ich denke, das ist mit vielen Dingern so in deinem Leben, wo du dich eigentlich ablenken lässt, bist du nicht echt da. Du wirst eigentlich ziemlich passiv. Du bist da, aber eigentlich bist du nicht da. Und wie traurig ist das? Du bist nicht echt im Leben. Und ich denke, wenn ich das mit Gott zusammen machen würde und einfach sagen, hey Gott, ich bin jetzt so müde, ich bin jetzt so fertig, was kann ich tun? Ich mache das häufig nicht mit Gott, aber ich bin davon überzeugt, wenn ich das mehr mit Gott machen würde, würde Gott mir wohl gute Art und Weisen zeigen, genau wie hier in der Bibelstelle, dass er das sagt oder dass er das zeigt, Wie kann ich hiermit umgehen? Dass ich nicht abwesend bin, aber dass ich aktiv damit umgehen kann und gleichzeitig lerne, ja, lernen, dass ich wachse, dass ich lerne, wie ich mit solchen Dingern umgehen kann. Denn die werde ich jeden Tag mitmachen, für den Rest meines Lebens. Und wenn ich das niemals lerne, dann ist das eine Frage der Zeit, bis man echt völlig klar ist mit einem und denkt von wegen, oh, ich kann nicht mehr, ich bin mega müde. Gott will, dass wir das mit ihm zusammen machen. Und vielleicht denkst du dir von, ja, Martin, du vergeistlicht das so schön, hä? Gott ist die Lösung für alles, das hört sich immer so gut an. Und ich weiß, dass man da aufpassen muss, aber gleichzeitig denke ich, sind wir auch manchmal, dass wir überhaupt darüber sprechen, es zu vergeistlichen, lässt ein bisschen sehen an dem, wie sagt man das, dass da nicht genug Glaube von uns ist, auf eine Art und Weise, in wer Gott ist. Denn Gott ist nicht nur geistlich. Gott hat uns gemacht. So gesehen hat er selbst unsere Probleme gemacht. Nicht, dass er unsere Probleme gemacht hat, aber dass wir miteinander Probleme haben können. Gott hat uns als Menschen so gemacht. Gott hat alles gemacht. Dass wir Therapie haben können. Gott hat Gemeinschaft geschaffen. Alles dieses Weltliche und das Geistliche zu trennen, das ist Gott eigentlich nicht würdig. Denn Gott hat alles gemacht. Und alles Gute, was wir in der Welt sehen, was wir als Menschen machen können, so hat Gott uns gemacht. Das heißt, wenn wir eigentlich Dinge haben, wo wir denken von, wow, ich muss lernen, hiermit umzugehen oder ich brauche Hilfe oder so, und wir gehen nicht zu Gott, dann müssen wir uns wohl ein bisschen abfragen, warum gehen wir eigentlich nicht zu Gott? Und das ist vielleicht nicht so schön, darüber nachzudenken, aber eigentlich die Antwort darauf ist meistens, dass wir wahrscheinlich noch nicht genug überzeugt sind oder glauben, dass Gott uns echt praktisch daran helfen kann. Aber dass Gott mehr etwas ist in meinem Kopf und ein Gedanke und in diesem Bereich nicht echt, echt ist. Ja, ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an, aber wenn du glaubst, dass ein in Therapie gehen, ich sage nicht, dass es schlecht ist, absolut nicht, das ist super gut. Genau wie zum Arzt gehen ist super gut. Aber wenn wir glauben, dass Gott heilen kann, dass er der Heiler ist und wir haben etwas und wir rennen zum Arzt und wir beten nie für unsere Krankheit oder so, ja, dann müssen wir uns wohl fragen, glaubst du echt, dass Gott ein Heiler ist? Und das heißt ja nicht, dass, weil wir das glauben, dass dann dass das so ist, dass das passiert oder so. Ja, das sag ich nicht. Aber es geht mir von dieser Überzeugung, wenn du glaubst, dass Gott das könnte, dann würdest du doch beten. Und ich denke, das ist das Gleiche mit, wie gehen wir mit Enttäuschung und Dingern um in unserem Leben, die vielleicht nicht so laufen, wie wir es geplant haben. Suchen wir Gott? Und wenn nicht, warum nicht? Und ich denke, dann musst du auch ehrlich zu dir sein, ja, wahrscheinlich in diesem, nicht in allem, aber in Bereichen von deinem Leben, muss Gott wahrscheinlich noch mehr echt Gott werden, der allmächtige Gott, der alles kann. Und ich denke, das Schöne ist, wenn ich ein bisschen in mein eigenes Leben schaue, wenn wir Gott den Raum geben, um zusammen mit ihm probieren, unsere Dinger, die in unserem Leben nicht so gut laufen, Fragen, Enttäuschung oder große Probleme ab und zu, wenn wir ihm erlauben, den Raum geben, könnte man sagen, zu sprechen, zu teilen, dann hilft er uns echt, die Probleme erstmal zu sehen. Weißt du, es geht auch oft um Bewusstsein, denn oft sind, was wir eigentlich mitmachen, ist etwas Unterliegendes, wo wir erstmal bewusst von werden, hey, wow, darum ist eigentlich, dass ich hier Probleme mit habe. Aber er gibt uns auch die Kraft, um das machen zu können. Ich habe eigentlich, ich weiß nicht, ich habe mit 14 hier in dieser, ja, ich glaube, das war schon hier in dieser Gemeinde. Und ja, es war noch, ja, war sowieso in dieser Gemeinde, ich weiß nicht, ob es dieser Platz war oder nicht. Aber ich habe mit 14 mein Leben an Jesus gegeben. Aber eigentlich danach, ja, ich war auch ein Teenager, wusste ich nicht so echt, was ich mit meinem Leben muss. Und eigentlich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich war mir da nie so bewusst drüber, aber war ein großes Loch in meinem Leben, weil ich nicht wusste, was ist mein Ziel. Da war einfach eine große Ziellosigkeit. Und ich hatte keinen Antrieb und ich wusste auch nicht, von wo bin ich gut drin. Ja, aber das, wir sind ja Menschen, dann sagen wir nicht, okay, das ist dann so. Nein, dann suchen wir etwas, in dem wir uns wohlgeben können. Denn wenn du keine Ahnung hast, was dein Ziel in deinem Leben ist, dann machst du dir Ziele. Und wenn du keine Ahnung hast, worin du gut bist, dann fängst du an zu suchen, wo bin ich gut. Und das ist auch nicht schlecht, dass wir das so machen. Aber dann ist halt das Ding wieder, dass wir meistens in Dinge kommen, die nicht zusammen mit Gott sind. Bei mir war das Gaming. Ich weiß auch, ich hatte keinen Plan, was ich mit meinem Leben muss. Ich denke, bis 22, ich war einfach echt ein Hardcore-Gamer. Ja, war mein Lebensinhalt. Ja, weil ich hatte ja auch nichts anderes. Es war ja auch nicht, dass ich hatte von wegen, ja, ich will das oder das werden. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben soll. Ja, dann füllst du halt dein Leben aus mit, was du schön findest. Aber eigentlich, diese Leere bleibt da. Es ist ja nicht, dass du das löst, hä? Es ist ja nur oberflächlich. Solange du am Gaming bleibst, bist du abgelenkt. Denkst du nicht darüber nach, dass du eigentlich tief drin unzufrieden bist. Ich hatte dasselbe mit Pornografie. Ich war auch 10 Jahre lang, war ich, ich würde selbst sagen, abhängig von Pornografie. Und letztendlich weiß ich, natürlich sind solche Dinge auch einfach Dinge, die uns, es ist nicht immer ein psychisches Problem. Manchmal ist das einfach, ja, auch wie wir Menschen sind, mit Lust und so weiter, müssen wir einfach kämpfen. Aber ich habe auch einfach gesehen, dass ich eigentlich auch probierte, auch mit das etwas auszufüllen, wo ich ein Loch hatte. Und das Schöne ist eigentlich der Moment, das war mit 22, als ich Gott den Raum gegeben habe, das hat hier angefangen in dieser Gemeinde, das war nicht auf einmal, bam, sofort alles weg, aber der Moment, dass ich angefangen habe, Gott Raum zu geben, hat Gott angefangen, Dinge in meinem Leben zu tun. Und langsam und sicher mir gezeigt, was eigentlich die Wurzel von dem Problem ist und mich dahin geleitet, um richtig mit dem Problem umzugehen und nicht probieren, mit irgendwelchen anderen Dingen klarzukommen. Und ich denke, das ist unser Ziel. Denn was ich gesehen habe, mich leitet das in Freiheit. Wenn du diese die Ziellosigkeit zum Beispiel in deinem Leben hast, und ich würde niemals mit dieser Ziellosigkeit probieren, umzugehen oder herauszufinden, warum habe ich die und wie kann ich mir, dann habe ich die für den Rest meines Lebens. Dann muss ich für den Rest meines Lebens damit leben, bis ich vielleicht irgendwann mal etwas finde, was ein bisschen mehr Ziel gibt in meinem Leben, umzugehen mit dieser Ziellosigkeit. Aber dadurch, dass Gott uns zeigt, hey, wo musst du hiermit umgehen, kann ich damit umgehen und werde ich frei davon. Und es ist kein Loch mehr mit Ziellosigkeit, denn Gott füllt uns. Gott füllt uns mit den Dingen, die er weiß, die wir brauchen. Und für mich war das Ziel, ein Ziel im Leben, ein Beweggrund. Und für viele andere ist das vielleicht auch was anderes. Aber Gott weiß, was wir brauchen. Ich hatte gesagt, Vorbild mit dem Handy, dass man ein bisschen abwesend wird. Ich sah das bei mir mit dem Gaming, dass ich ganz abwesend bin geworden. Das war einfach nur, damit beschäftigt man sich. Dadurch musst du nicht mit den anderen Dingen in deinem Leben drüber nachdenken oder dass du damit beschäftigt bist. Pornografie, genau das Gleiche. Damit füllst du dich. Du brauchst nichts anderes, um dich zu füllen. Und ich denke, das funktioniert leider mit mega vielen Dingen in dieser Welt. Und ich denke, in dem Moment nicht. Aber auf die lange Sicht, wenn wir darin bleiben und darin so gesehen wandeln und weitergehen, dann wird uns das echt passiv machen. Und dann werden wir eigentlich echt Menschen sein, die in dieser Welt leben, aber eigentlich uns durchgehend verblenden oder durchgehend mit Dingern füllen oder umgehen, die uns ablenken von dem, was wir eigentlich sind, was wir eigentlich können, was wir eigentlich gerufen sind, um zu tun. Und eigentlich fängst du ein Leben an zu leben, das gar nicht unbedingt dein Leben sein sollte. Und ich denke, dass das Gegenteil davon ist, wenn wir das mit Gott zusammen machen, dass wir anfangen, frei von diesen Dingern zu kommen und dass Gott uns helfen kann, diese Probleme, diese Widerstände zu bewältigen und uns darin leiten und führen kann, in was wir gut sind, wofür wir gemacht sind. Und eigentlich könnte man sagen, von diesem verblendeten Leben in das Leben, wie er sagt, in Licht, wofür wir gemacht sind. Dass du die Ich kann ehrlich sagen, seit ich mit Gott lebe, habe ich das Gefühl, ich lebe echt. und davor mit dem Gaming und allem anderen Leben, es war einfach nur ein Sein. Und ich glaube, das ist das Konzept, was Gott mit uns erreichen will. Dass wenn wir anfangen und begreifen und das tun, dass wir mit den ganz großen Dingen in unserem Leben, mit den alltäglichen Dingen in unserem Leben, dass wir zusammen probieren, mit ihnen, mit diesen Dingen umzugehen, dass er uns dahin leiten wird, dass wir echt im Leben stehen. Dass wir anwesend sind, dass wir aktiv sind, dass wir liebevoll sind, dass wir nicht abwesend sind. Ich will enden mit einem kurzen Moment. Und vielleicht können wir einfach alle die Augen schließen. Wenn du das gut findest, musst du nicht, aber wenn du es gut findest. Einfach kurz die Augen schließen und einfach ein bisschen einen Moment von Besinnung haben. Und ich denke, es fängt immer bei der Frage an, wollen wir das? Wollen wir unsere Probleme, unsere Lebensfragen, wie wir unser Leben leben, unsere Hindernisse, wollen wir die mit Gott angehen? Wollen wir sagen, Gott, ich will das, auch wenn das vielleicht manchmal konfrontierend ist, ich will das zusammen mit dir machen. Wenn deine Antwort ja ist und du hast von wegen, ja, ich will das mit Gott machen, denk dann, es ist immer sehr gut, damit anzufangen. Gott, sind da Dinge, Fragen oder Dinge, wo ich mich mit beschäftige in meinem Leben, wo ich eigentlich probiere, mit etwas umzugehen, aber nicht auf deine Art und Weise, dann will ich mich davon bekehren. Dann will ich die loslassen und eigentlich sagen, Herr, ich will das zusammen mit dir machen. Dann will ich einfach fragen, hey, nimm einen kurzen Moment, einfach offen zu Gott zu sein, ist da etwas, was du mir zeigen möchtest? Wo ich dich einladen darf. Amen.